Hallo und willkommen im Capitalo 10. Schön, dass ihr dabei seid. Hier sprechen wir über Themen, die uns interessieren und die wir wichtig finden. Es geht um Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und vor allem darum, wie das alles zusammenhängt. Capitalo 10 ist ein Gespräch unter Freunden, bei dem ihr aber auch mitmachen könnt. Wir möchten Themen verständlich machen, erklären und mit euch diskutieren. Schickt uns eure Themenideen, Anmerkungen oder Kommentare als E-Mail oder Instagram-Nachricht. Eure Beiträge veröffentlichen wir dann in einer kommenden Folge. Wie ihr uns erreicht, erfahrt ihr am Ende jeder Folge. Capitalo 10 ist ein Podcast von Jan, Richard und mir, David. Und jetzt geht's mit der heutigen Folge los.
Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Capitalo 10. Ich spreche heute mit dem Richard.
Hallöchen.
Und heute wollen wir uns, naja, aus gegebenem Grund natürlich, nochmal mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Aber mit ein bisschen mit dem Blick auf den sogenannten Cyberwar. Ein heutig ja ständiger Begleiter verschiedenster Kriege. Und anhand des Ukraine-Konflikts eben ein bisschen aufarbeiten, wie Cyberwar heutzutage funktioniert und was er überhaupt umfasst. Ja, und ich habe mir gedacht, wir fangen vielleicht an mit etwas, was gar nicht so ganz neu, gar nicht so ganz modern ist, sondern mit den Artikeln, die ich mir zu dem Thema durchgelesen habe, wird in dem Cyberwar auch immer der Informationskrieg mit einbegriffen, da wir nun mal heutzutage unsere News hauptsächlich aus dem Internet erhalten. Und ich weiß nicht, Richard, würdest du sagen, Telegram hat seinen guten Ruf zurück?
So als Untergrundplattform der...
Ja genau, also Telegram war ja bei uns lange jetzt... in der Kritik, sage ich mal, aus der politischen Gesellschaft, weil es viel genutzt wurde, eben von Corona-Leugnern und Querdenkern und was weiß ich. Aber wenn man jetzt die Tagesschau guckt, dann steht da häufig als Quelle von einem Video, wo man sieht, wie irgendwas zerbombt wird, Telegram und dann ein Account.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also ich habe mich eher gefragt, so viel wie Social Media oder wie so soziale Messenger-Dienste covern können, so viel Material ist ja dann auch am Ende da, wenn man vielleicht Putin irgendwann vor den Internationalen Strafgerichtshof stellen will, ne? Als
als Beweismaterial quasi.
Genau, anklagen will. Und ja klar, je weniger Zugriff jetzt die russische Regierung auf bestimmte Dienste hat, ne, wie Telegram, je mehr wird das Medium dann vielleicht auch wieder so zu einem rebellischen Medium, wenn du so willst, so zu dem Medien der Unterdrückten, der Angegriffenen jetzt auch der russischen Oppositionellen, wenn du so willst. Es gab ja viele Proteste auch in verschiedenen Städten, natürlich eher den großen Städten in Russland.
Genau, und es hat ja quasi auch den Effekt, also die, ich sag mal, klassischen Medien sind natürlich in einer Diktatur immer einer sehr strengen Kontrolle unterworfen. Das geht natürlich bei eben so einem Messenger wie Telegram weniger leicht und damit weniger zensuranfällig eben auch.
Ja, es ist halt interessant, ne? Also ich hatte im Betrachten der Berichterstattung so ein bisschen gesehen, es gab ja die Versuche teilweise der russischen Regierung dann soziale Netzwerke einzuschränken, wurde auch
genau, also wir können vielleicht Twitter kurz betrifft. Sagen, genau, das wurde gemacht, indem man quasi die Bitrate gedrosselt hat, mit der diese Seite angefragt werden kann oder mit der sie auch antwortet.
Genau, ne, so für uns die, sag mal, westlichen großen sozialen Netzwerke, also alles, was zu Meta gehört.
Oder ja, durch, zu Alphabet.
Genau, durch dieses neue Mediengesetz, was im Kreml verabschiedet wurde. Aber andererseits, und das hatten wir ja in unserer letzten Sendung schon kurz angesprochen, es gab ja auch diese Versuche, ne, von so Hackergruppen wie Anonymous, die dann andersrum die ja, russische IT-Infrastruktur genau, angegriffen haben.
Genau, und das war ja so ein bisschen die Idee, wie wir darauf gekommen waren, dass wir heute darüber sprechen wollten. Vielleicht können wir das direkt nochmal aufgreifen, weil ich ja letztes Mal gesagt hatte, es wäre interessant, vielleicht in einigen Jahren mal darüber zu lesen, wie erfolgreich so anonymes Aktionen sind. Es gibt zumindest jetzt schon mal kleinere Resultate, die auch mit der Welt geteilt wurden und dementsprechend, auf die wir jetzt schon mal reflektieren konnten oder das jetzt machen können. Zum Beispiel wurde ja die Seite des Verteidigungsministeriums gehackt. Und zwar nicht nur die, ich sag mal, medienwirksame Außendarstellung, sondern auch einige damit zusammenhängende Server. Und zum Beispiel hat Anonymous schon Listen mit Namen, den zugehörigen Adressen und dazugehörigen E-Mail-Adressen und sowas allem veröffentlicht von hochrangigen Mitarbeitern des russischen Verteidigungsministeriums.
Verrückt, also, ne? Also es ist so ein wechselseitiges Spielgefühl, wenn man so will, nur der Gegner der russischen Seite oder Putins, wenn man so will, ist halt in der Hinsicht nicht unbedingt eine andere Regierung, also was jetzt diese Cyberangriffe angeht, sondern so kleinere Gruppen, wenn man so will.
Ja, obwohl natürlich ja nicht nur. Also es ist ja schon so, also sowohl die ukrainische Regierung selber hat da ja, ist ja schon auch ein Gegenspieler, wenn man es so nennen möchten. Aber gut, die haben natürlich nicht die vergleichbare Infrastruktur, sage ich jetzt mal, und freuen sich deshalb wahrscheinlich sehr über die Hilfe, die ihnen da von verschiedenen, ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man so eine Organisation, ist Anonymous eine NGO? Ja, auch nicht im klassischen Sinne, aber eine Gruppierung nenne ich es jetzt einfach mal, ja.
Ein Zusammenschluss von,
ja. Ich glaube, Gruppierung finde ich gut.
Eine Gruppierung aus der
Zivilgesellschaft. Von verschiedenen Gruppierungen, also diese Unterstützung erhalten. Und da vielleicht mal auch was Witziges, oder was ich besonders interessant fand, um die russische Zensur auf, ich sag mal, den größeren in Russland verbreiteten Social-Media-Portalen zu umgehen, wurden die Internet-Rezensionen von Restaurants und Bars und sowas allem, also so, ich sag mal, was wir so klassisch unter, wie heißt das nochmal? Wie heißt diese Seite, womit man gucken würde? TripAdvisor, ne?
Ist das TripAdvisor? Ja, unter anderem, ne?
So. Ich glaube, ja. Genau, also, und ich weiß jetzt nicht, wie das russische Pendant heißt, aber anscheinend wird da weniger, ich weiß nicht, anscheinend ist die Zensur da weniger aktiv, weil sie es wahrscheinlich nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Und die Ukraine hat selber, aber hatte auch dazu aufgerufen, quasi echte Nachrichten von der Front oder aus der Ukraine eben direkt dort zu posten, um die russische Bevölkerung über die reale Lage zu informieren. Das fand ich ganz interessant.
Ja, das Zusammenspiel ist halt interessant, oder? Also ich finde allgemein die Art und Weise, wie wie so dieses Wechselspiel ist zwischen jetzt bestimmten, zum Beispiel auch sozialen Medien, ne? Also die einerseits von russischer Seite quasi versucht werden zu blocken, ne? Obwohl du das ja einfach mit einem VPN-Client wieder umgehen kannst. Und anders.
Ja, aber ich habe gesehen, es ist nicht ganz so einfach. Da können wir vielleicht mal so ein bisschen ins Technische reingehen. Und zwar haben sie quasi gleichzeitig, also sie haben ja nicht die Seite geblockt, sondern sie haben die Anfragengeschwindigkeit quasi gedrosselt. Also sie haben einfach die Verbindung dahin gedrosselt und gleichzeitig aber für manche Seiten auch einen Geoblocking drin, dass diese Seite, also die russische Form dieser Seite zumindest, nur noch aus Russland auch aufgerufen werden kann.
Ja, aber kommst du dann...
Und dann quasi...
Ja?
Brauchst du einen VPN, dann brauchst du quasi zwei VPNs, wenn man so will. Du brauchst quasi einmal was, was so tut, als wärst du in Russland, oder wenn du wirklich in Russland bist, dann eben aber einmal rausgeht und wieder reingeht, um die Drosselung zu umgehen. Also das ist schon was, wo man wahrscheinlich den Großteil des Standardnutzertums von diesen Medien, würde ich sagen, schon ziemlich mit ausnockt.
Also ich hab's glaube ich nicht ganz verstanden. Warum brauchst du jetzt zwei?
Naja, du musst einmal so tun, als wärst du in Russland und gleichzeitig aber deine Anfrage muss über einen anderen Server laufen. Also deine Anfrage muss aus dem Ausland eigentlich kommen. Also wenn ich jetzt Russe bin, dann brauche ich einmal ein VPN, damit ich über, weiß ich nicht, einen deutschen Server, ist eigentlich egal, ne, irgendwo im Ausland auf
russische Seite
jetzt mal Twitter zugreifen kann.
Oder auf eine Seite, ne?
Okay. Ja, sagen wir mal Twitter, oder ist ja eigentlich egal, irgend so eine Social-Media-Plattform. So, auf jeden Fall eine, die man auch bei uns ganz normal aufrufen kann. So, dann nimmst du also irgendwie Frankfurt als dein VPN, da steht ein fetter Netzknoten, super, alles toll, Verbindung, schnell, und kannst jetzt wieder Twitter aufrufen. Aber wenn quasi du jetzt auch auf russische Inhalte zugreifen willst,
ja,
dann muss dieser Knoten wiederum vorgeben, dass er in Russland wäre, weil die russischen Behörden ein Geoblocking für ausländische Anfragen für viele Seiten jetzt eingeführt haben.
Ja, okay. Ja, gut, dann ist es nicht so einfach.
Ne, und das ist halt schon was, ich glaube, damit ist halt der Großteil, oder vielleicht nicht der Großteil, ich weiß es nicht genau, ne, aber viele Nutzer sind damit wahrscheinlich schon mal raus, würde ich tippen.
Ja, okay. Ich verstehe, was du meinst. Ich fand halt allgemein, ist es interessant, weil die Sanktionen des Westens ja, sag ich mal, politische Sanktionen von Regierungen sind, so formal gesehen jedenfalls. Aber dann teilweise, wenn man die großen Tech-Unternehmen sich anguckt, die dann ja auf ihren eigenen Willen oder sehr stark es nochmal betont haben, wir ziehen uns aus Russland zurück. Apple Pay wird nicht mehr in Russland funktionieren. Ich weiß nicht, bestimmte Social Media Services.
Ich habe jetzt gehört, Netflix stellt ihre Geschäfte in Russland komplett ein.
Genau. Und das ist halt, es ist halt witzig, so, oder was heißt, witzig ist ein blödes Wort. Es ist halt interessant, jedenfalls, wie diese großen westlichen Tech-Unternehmen, sag ich mal, da ihren eigenen Einfluss ja auch geltend machen. Ne? Also es ist, hast du mal die, wenn du auf Apple Maps zum Beispiel dir die Karte der Ukraine anguckst, ist die Krim ukrainisches Staatsgebiet, wenn du es bei mir anguckst. Ja. Und wenn du das jetzt aber über einen russischen Server anguckst, ist das russisches Gebiet.
Ja, okay. Na naja, gut, das ist ja einfach Anpassung, wenn man.
Ja, aber, so, aber, ne? Aber letztens erst.
Aber vielleicht ändern sie das ja demnächst.
Aber letztens erst, das war die ganze Zeit nach dieser Annexion in diesem Graubereich, und letztens gab es jetzt so einen Artikel, wenn man es bei uns aufruft, ist es wieder ukrainisches Staatsgebiet, ganz klar. Ich meine, sollte natürlich auch so sein, ne? Aber seit 2014 war ja die Situation jedenfalls umstritten seit dieser Annexion. Ne, das meine ich mit diesen, mit diesem Einfluss, das finde ich ganz interessant.
Ja, okay, ja, auf jeden Fall.
Auch die Spenden, auch die Spenden jetzt, ne? Also letztens, weiß ich nicht, als ich so den Apple, also man kann natürlich, ne, überall spenden, unsere Regierung ruft ja auch auf zu spenden, verschiedene, oh ja, Regierungs- und Nicht-Regierungsinstitutionen, aber selbst dann, wenn du irgendwie bei den, ich weiß nicht, was das war, ich glaube, der Apple Store, wenn du den aufgerufen hast, dann wurdest du so aufgefordert, mit einem bestimmten Betrag kannst du spenden, wenn du möchtest, für, ich meine, es war dann UN-Flüchtlingshilfe, war das jetzt, ne? Also diese, wie schnell so diese Kooperation da gehen, finde ich schon interessant. Und in dem Punkt, was jetzt Spenden angeht, ne, und auch mit dieser Vergewisserung, 100% der Spenden kommen an, ne, das läuft ja dann über dieses Apple Pay System quasi. Das finde ich schon, finde ich auf jeden Fall interessant, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch sehr spannend, wie, also ich selbst bei mir selbst, Cyberburger, habe ich jetzt gemerkt, dass ich mich anders inzwischen ein bisschen informiere über sowas, so in meinem Alltag, meine ich jetzt nicht in der Vorbereitung auf die Sendung unbedingt, als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also ich habe zum Beispiel auf YouTube und ich habe gestern noch mit Leuten geredet, ich fand es super interessant zu sehen, wie variiert inzwischen die Informationskanäle sind. Alle hatten sich irgendwie was zur Ukraine angeschaut, aber ich habe eben auf YouTube einem, der quasi immer so ein bisschen zusammenfasst, was die ukrainische Seite, damit meine ich jetzt nicht unbedingt die staatliche, aber manchmal auch, postet, das fasst der in so Texten zusammen und gibt dann immer so Tagesreviews quasi und versucht ein bisschen einzuordnen, ob andere Kanäle das ebenfalls als valide dargestellt haben oder nicht. Während ich jemand anderen kannte, das ist vielleicht, oder mit dem ich mich gestern unterhalten habe, und das ist vielleicht ein bisschen der Punkt, den du eben schon auch erwähnt hattest, der über Reddit, da gibt's anscheinend Kanäle, wo quasi Leute immer nur reinposten, was sie gerade aufgenommen haben irgendwo. Also die jetzt
von
dann,
dem Kriegsgeschehen oder?
Weiß ich nicht, da er hat erzählt, da steht einer mit seinem Molotow-Cocktail in der Hand, dann macht er die Kamera an, zündet den an, schmeißt den und dann zeigt er dir kurz danach noch so einen kleinen 360-Grad-View und dann macht er die Kamera wieder aus.
Ja, es ist halt quasi ein.
Und das ist ja schon sehr, also als er das so erzählt hat, das war für mich so ein bisschen absurd schon fast, aber naja, also, weißt du, was ich meine? Das hatte so einen surrealen Charakter.
Ja, auch den, hast du so dieses Video gesehen, wo einige ukrainische Soldaten diesen russischen Panzer da erbeutert haben, sag ich mal, und dann damit über so ein Feld gefahren sind, so feiernd, und dann gab's so in Social Media da so ein Video dazu, ne, so, weißt du, so jubelnd, ne, die, also so, das wirkte so surreal in diesem Krieg, also, ne, es gibt ja auch irgendwie die, wenn man so will, die besseren Momente in dem, das ist eine blöde Formulierung, in diesem Krieg, aber wenn, weiß ich nicht, wenn Menschen gerettet werden oder wenn, ja.
Ja, klar, ich meine, man muss ja auch sagen, das sind ja auch alles nur Menschen. Also natürlich, es wäre ja auch absolut schlimm, wenn die jetzt den ganzen Tag da nur ernst oder mit Angst rumhocken würden. Sondern ich glaube, es ist schon irgendwo auch nachvollziehbar, dass die natürlich ihre kleineren Erfolge auch mal feiern. Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig für die Psyche.
Ja.
Aber ich finde das super interessant, wenn wir nochmal auf diesen Informationskrieg so ein bisschen zurückkommen, dass zumindest, na, das ist natürlich jetzt wieder die Frage, es ist nur meine Bubble, aber gefühlt hatte ich von Russland irgendwie mehr erwartet. Weißt du, was ich meine? Also ich hatte nicht gedacht,
was die Propaganda jetzt angeht,
also
oder?
Sowohl jetzt an der Front finde ich erstaunlich, wie gut sich die Ukraine hält, aber genau, ich hatte auch auf dem Propagandasektor mehr von Russland erwartet. Also ich finde, auch da, ja, weiß ich nicht, hält sich die Ukraine einfach besser, als ich es gedacht hätte. Gut, natürlich sind die bei uns ja sowieso eher beliebt.
Ich sag mal heute.
Ja. Und russische.
Also ich glaube halt heute.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das Problem auch einfach, dass die Russen nicht darauf vorbereitet waren, propagandamäßig, sage ich mal, dass sie sich militärisch so schwer tun.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube halt heutzutage einfach, ne, insofern kann man bei all der Ambivalenzen immer sagen, ich liebe das Internet. Es ist halt schwer, Informationen aufzuhalten auch, ne? Also wenn die jetzt...
Ja, das also stimmt.
Putin kann vielleicht versuchen, ne, mit seinem Mediengesetz und mit seinen Maßnahmen, politischen Maßnahmen, so bis gewisse Form von Zensur und Kontrolle von Medien und Propaganda halt in Russland umzusetzen. Mhm. Aber was jetzt über Russland hinausgeht, wie soll er das kontrollieren? Ne?
Ja gut, da kann er natürlich also zum
dann
Glück
bräuchtest du
fast
ja andersrum.
Ja, ja, das stimmt.
Es gab doch zur US-Wahl damals auch schon Hackerangriffe in Bezug auf das auf die Kampagne der Demokraten, ne? Angeblich von russischen Geheimdiensten. Mhm. Dann müsste er wieder sowas in der Art forcieren, um westliche Berichterstattung bewusst zu beeinflussen.
Genau. Aber ich hatte tatsächlich gedacht, dass genau das passieren würde. Also genau das war meine Erwartung eigentlich gewesen, dass die Russen genau das machen. Und ich habe auch gelesen, es wird zum Teil wohl auch versucht. Also ich habe letztens noch einen Bericht vom, also letztens heißt vor 2 Tagen, habe ich einen Bericht dazu gelesen, dass durchaus die Angriffe auch auf Netzknoten einfach es ging jetzt um Deutschland in diesem Bericht generell, aber ich denke, man kann das durchaus auch auf den restlichen Westen, sage ich mal, extrapolieren, sehr zugenommen haben, aber anscheinend noch zum Glück erfolglos. Und das ist ja schon...
Es ist, glaube ich, auch schwer, dass...
Jetzt kommen wir wieder so sehr auf den Krieg als Thema an sich.
Aber ja. Weißt du, du hast ja nicht so dieses eine Ereignis jetzt. Also du hattest das Ereignis der Kriegserklärung und in dem, weiß ich nicht, im Vorhinein vielleicht hätte man in Bezug auf dieses Ereignis versuchen können, Informationen gezielt zu steuern, wenn man das will. Genauso wie das bei der Wahl damals war. Um eine bestimmte Wahlentscheidung zu beeinflussen. Aber jetzt ist es ja, ne, und Putins Taktik dieses Blitzkriegs hat ja nicht funktioniert. Jetzt ist es ja ein fortlaufender Konflikt und klar, man kann versuchen, irgendwie eine bestimmte Meinung da sich jetzt zu beeinflussen bezüglich dieses Konflikts, aber ich meine, fast alle Staaten sind ja eh gegen Putin. Also bis auf China, wenn man so will. Und vielleicht noch. Welche 2 waren es, die sich im Sicherheitsrat enthalten haben? Was ist das? Indien und Vereinigte Arabische Emirate.
Ja, obwohl Indien hat sich ja jetzt. Hat sich ja das anscheinend nochmal überlegt und dann bei der Vollversammlung anders abgestimmt, aber.
Aber du weißt, was ich meine, oder? Also, wenn eh alle gegen dich sind, was ist ja, so dein Ziel? Was willst du da erreichen?
Ja, okay. Also lohnt sich quasi das Propagandaziel sowieso nur noch intern. In Russland meine ich jetzt mit intern. Und das ist natürlich dann wiederum Ja gut, das ist natürlich für uns schwer zu beurteilen, wie gut oder schlecht das läuft. Also man hört ja doch immer wieder mal, dass es Proteste gibt, was ja, finde ich, muss man auch mal sagen, sehr mutig ist von den Leuten, die da protestieren, denn es wird ja nicht freundlich behandelt und potenziell sehr hart
Bis zu
bestraft.
15 Jahre
Ja, genau, bis zu 15 Jahre Haft
für unwahre
für gegen den
Berichterstattung.
Krieg demonstrieren.
Das ist doch schon verrückt einfach. Also
Ja, oder ich glaube auch schon es gibt auch irgendwie sowas wie für die Ehre des Militärs verletzen. Ist
ja,
auch schon ein Grund.
das war so.
Was auch immer das konkret bedeutet.
Naja, das ist, ich fand, das war halt so ein zweifacher Angriff, ne? Einerseits quasi so auf die Pressefreiheit, die Medien und andererseits aber auch so eine Einschüchterung der Bevölkerung auf die Meinungsfreiheit einfach, ne? Also auf die.
Ja, klar. Also, ich meine, genau das ist das Ziel, natürlich. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Tja, ja. Auch weil wir es letztes Mal schon mal kurz angesprochen hatten, vielleicht damit wir so ein bisschen Kontinuität hier haben. Wir hatten ja kurz darüber geredet, dass Starlink vorhatte, in der Ukraine naja, Internet anzubieten. Ich habe mich damit noch mal kurz beschäftigt und ich sag mal, von Starlink ausgehend ist die Infrastruktur tatsächlich anscheinend, also die scheint sehr einfach einzurichten zu sein. Dementsprechend, das steht anscheinend tatsächlich alles schon. Das Problem ist natürlich, dass nicht jeder einfach mit Satelliteninternet in Kontakt treten kann. Aber in den größeren ukrainischen Städten scheint es sowieso aktuell meistens noch Internet zu geben. Was ja auch interessant ist, finde ich, denn es gibt ja durchaus mehrere Städte, in denen sonstige Infrastruktur schon ziemlich beschädigt wurde. Also wenn wir jetzt über Wasserversorgung zum Beispiel sprechen.
Ja, wobei das betrifft dann ja, sag ich mal, so basalere, wichtigere Güter. Und Information ist natürlich auch sehr wichtig. Aber du brauchst, ne, du brauchst erstmal diese Nahrungsmittel, diese Grundversorgung. Ne?
Klar, Wasser ist schon entscheidender, das stimmt, ja.
Insofern besprechen wir ja quasi so einen Teilbereich jetzt des Krieges, wo es so um die Wahrheit geht, oder ne, was ist wahr in diesem Krieg oder nicht?
Ja, ein
Der
Nebenaspekt, sagen wir
Informationskrieg
mal,
oder
wenn man
so
so
ist.
will, ja. Ja.
Insofern ist es schon so, wie
Tja,
Herfried
ja.
Münkler das mal gesagt hat mit den neuen Kriegen, ne, dass Kriegsführung sich geändert hat. Wir haben jetzt zwar schon noch diesen klassischen Konflikt zwischen Staaten, ne, also das, was für den Politikwissenschaftler Münkler so eine kein neuer Krieg war, so ein Zwei-Staaten-Krieg, ne? Muster des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber wir haben ja dazu auf ganz vielen Ebenen, die wir so teilweise jetzt besprochen haben, immer noch diese asymmetrischen neuen Kriege, ne? Also die Hacker gegen die russische Regierung und die bestimmten Plattformunternehmen gegen die russische Regierung. Es ist nicht nur die Ukraine oder andere Staaten gegen den Staat Russland. Das finde ich schon interessant. Also
Ja. Auf jeden Fall. Also das erweitert natürlich das Spektrum, obwohl es ja schon auch eine gewisse Ähnlichkeit hat, wenn man so will. Mit früher vielleicht wäre das Äquivalent dann ein Freiwilligenkorps gewesen, ne? Oder eine große Spende von einem Unternehmen an die Armee. Also es ist ja nicht so, dass sich früher die Zivilgesellschaft in Kriege überhaupt nicht eingemischt hat. Es gibt nur jetzt quasi neue Wege,
Ich finde,
ja, wie
ja,
man das
klar,
machen
ja.
kann.
Ich finde halt nur, die
Weißt
Intensität
du,
hat
was ich
sich da
meine?
geändert,
Also.
ne, weil diese großen Unternehmen, also wie jetzt Big Tech, so einen gewaltigen Einfluss haben
Ja.
auf das, was wir auch als wahr ansehen. Guck mal,
Ja, auf jeden Fall. Also klar.
bei dem
Und
Beispiel
gerade,
vorhin.
weil sie es halt
Ja,
in bestimmten
genau, aber
Bereichen
schau mal,
aber auch so
bei dem
stark
Beispiel vorhin,
aufgestellt
was ich
sind,
meinte
natürlich, ja.
mit der Krim, wenn jetzt jemand nicht weiß, weiß ich nicht, wo die Krim liegt oder ne, dass das Teil der Ukraine war, dann annektiert wurde von Russland und dann aber schaut, ne, auf seinem Google Maps oder Apple Maps oder wo auch immer, dann merkt man ja so, diese großen Tech-Unternehmen beeinflussen ja das, was wahr ist. Weißt du, was ich meine?
Okay, also du meinst quasi deren Macht auf das
Weltbild. Ja, auch auf Informationszugang einfach. Oder auf, ne? Das ist schon...
Ja,
es ist schon...
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Wir haben jetzt... Ich finde, wir haben hier einen ganz guten Punkt, weil wir jetzt sehr viel über quasi den Informationskrieg schon mal gesprochen haben. Und weil ich gerade auf die Uhr geguckt habe, genau bei 30 Minuten sind. Das ist ja ein geradezu optimaler Zeitpunkt. Und wer weiß, vielleicht können wir uns ja in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen den etwas technischeren Aspekten widmen. Wenn es dann wirklich darum geht, zum Beispiel haben ja letztens auch wieder russische Hacker versucht, oder wie sagt man das, vermutlich russische Hacker versucht, den Bundestag zu hacken. Und ich finde, man könnte vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen darauf eingehen, warum, also was bringt das? Welchen Gewinn wird daraus gezogen?
Ja, ist auf jeden Fall interessant.
Hältst du davon? Also,
ja.
Okay, die Begeisterung ist so sehen, wie mal gucken, ob
wir das als Thema bringen. Also ich sehe ein paar interessante Sachen, ich weiß nicht. Ich denke drüber nach. Wir machen daraus was.
Alles klar. Dann würde ich sagen, denk drüber nach. Ich hoffe...
Hab ich das schon erzählt?
Hau raus.
Diesen Typen auf Twitter. Es gibt so einen Typen auf Twitter, der Elon Musk's Jet verfolgt. Habe ich das letzte Mal erzählt? Weiß es nicht. Das heißt irgendwie Elon Jet oder so.
Ich glaube nicht.
Auf Twitter. Und du kannst verfolgen, wo der Privatjet von Elon Musk ist.
Ja, okay, ja.
Habe ich das erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Egal, ich erzähle es nochmal. Ich fand,
okay,
fand das irgendwie...
Nee, hast du nicht. Hau raus.
Und jedenfalls hat Elon Musk diesem Typen wohl geschrieben, er bekommt $5,000, wenn er das lässt. Dann hat der Typ gesagt, na, 50.000, dann lass ich's. Ja, dann hat Elon Musk ihn blockiert wohl. Na, jedenfalls gibt es jetzt von dem gleichen... Typen, ich muss das nochmal raussuchen, einen anderen Twitter-Handle quasi, der heißt Russian Oligarchs Jet. Und du kannst damit quasi sehen, wo die russischen Oligarchen, ne, also deren Besitztümer ja überall auf der Welt jetzt quasi eingefroren werden zum Teil, wo sie jetzt gerade hinfliegen mit ihren Jets. Das war so die eine Anekdote, die ich noch gefunden hatte.
Na, okay. Ja, dann machen wir doch mal ein bisschen Werbung, Leute. Guckt euch Russian Oligarch Jet an. Ich schaue mir das auf jeden Fall gleich mal an. Ja, genau. Oder vielleicht seht ihr ja auch was Interessantes. Wenn sie alle Jack anfangen, Sweeney aus Russland zu fliegen, Jack dann Sweeney, wisst ihr Bescheid. Von Jack Sweeney, Leute. Schaut's euch ran. Okay, insofern, ich guck mir das gleich mal an, ich bin gespannt.
Bleiben wir.
Okay. Ich würde sagen, damit finden wir, glaube ich, unseren Abschluss, oder?
Und gute weitere Woche, Jan.
Genau, ja. Trotz des ernsten Themas natürlich hoffen wir, dass alle eine gute Woche haben.
Ja.
Und naja, wie natürlich jeder, dass der Krieg hoffentlich bald vorbei ist.
Bis dann.
Bis bald. Auf Wiedersehen.